Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Genau, hier zum Unterdessen mit Donata und
mir. Wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 21. Juli.
Oder einen wunderschönen Abend an diesem 21. Juli.
Ja, wenn ihr es in der Wiederholung hört, ist ja schon 18 Uhr. Wir haben es jetzt erst ganz kurz nach 9 Uhr morgens. Und wir haben wie jeden Dienstag so ein bisschen was für euch vorbereitet an den Endgeräten.
Genau, wo auch immer ihr das hört, ob im Webstream oder klassisch über UKW-Frequenz im Radio, da kenne ich auch welche. Und oder ob das einfach, wenn ihr das anhören wollt, wann ihr wollt, kann man ja über die Website immer machen. Eine Woche lang. Genau, wir haben am Dienstag unsere Rubrik, die nennt sich Kulturfragmente. Da sind wir mittlerweile bei Folge 27 angekommen und es sind noch einige zu spielen.
Dann habe ich mal wieder in die Geschichte geblickt. Diesmal sind es nur 101 Jahre genau her, dass das, was ich heute erzählen werde, passiert ist. Und es fand statt im Bundesstaat Tennessee, also in Amerika.
Da ist mal eine gute Chance, dass ich es tatsächlich im Studium hatte. Wir haben dann danach eine weitere Folge von der Hörspielproduktion Widerstand in Thüringen, genau, Folge 8 mittlerweile, das führt uns nach Zellermelis.
Danach hast du einen Beitrag oder ein Interview rausgesucht über die Sozialpolitik der AfD. Kannst du da ein bisschen was anteasern?
Genau, ich teasere da mal ein bisschen an. Und zwar hatte mich eine Kollegin auf eine Broschüre von der Diakonie Mitteldeutschland hingewiesen. Und die habe ich mir durchgelesen, die fand ich spannend. Und dann dachte ich, lade ich doch einfach mal den Steffen Mikulajczyk ein, der darin mitgeschrieben hat.
Das ist wahrscheinlich... Wir hatten ja vor ungefähr 3 Wochen den AfD-Parteitag hier in...
Schon wieder so lange her.
Das ist schon ein bisschen her, hatten wir hier in Erfurt ja einen Parteitag. Also schon auch wieder regional für uns wichtig. Ich habe da ein bisschen etwas zeitnahes Thema, weil ich habe gestern Abend noch ein Interview geführt mit Bernhard Mühr. Der hat an einem Bericht vom KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, mitgeschrieben, und zwar über die Hitzewelle Ende Juni, die wirklich Extremtemperaturen hier in Deutschland herbeigeführt hat. Ich glaube, der Hitzerekord bei 41,7.
Der wurde in der Woche doch auch irgendwie mehrmals geknackt.
Ja, es gab wirklich immer, die Hitzerekorde wurden des Öfteren an verschiedenen Messstationen geknackt. Und ich habe mal so eine Grafik gesehen, dass der Unterschied zwischen der Höchsttemperatur, die irgendwo in Brandenburg an der Messstation gemessen wurde, nur 0,6 Grad kälter war als in Dubai. Also das ist schon Temperaturen, die eigentlich hier für Mitteldeutschland und für Mitteleuropa eigentlich nicht so üblich sind. Und da habe ich mich gefragt, so ja, ich könnte jetzt den Bericht rezitieren, ist sehr umständlich, wenn man sich nicht mit Meteorologie auskennt, verfasst. Man erfährt schon einiges Interessantes, aber ich dachte mir, ich lade mir mal einen Experten ein, der mir das ein bisschen näher erklärt. Und Bernhard Mühr ist nämlich selbst Diplom-Meteorologe, hat mitgeschrieben, habe ich dann auch noch, hat mir gestern gesagt, er arbeitet nicht selbst am KIT mit, sondern hat selbst eine eigene Firma und hat aber mal bei denen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am KIT gearbeitet und daher kommt die Verbindung mit denen.
Also er kennt sich aus.
Also definitiv.
Ja, bevor wir jetzt ins erste Lied einsteigen, muss ich unbedingt noch einen Witz loswerden, der mir gerade eingefallen ist, zu dem Dubai-Vergleich.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, bald in den nächsten Geschäften nicht mehr Dubai-Schokolade, sondern Brandenburg-Schokolade.
Oha, was da wohl dann drin ist?
Viel Gutes. genau, wir machen Musik und zwar hatte ich seit Ewigkeiten ein Lied so auf einer Liste, das ich unbedingt spielen wollte, aber es ist immer so weit darunter gerutscht. Und zwar habe ich letztens mal auf einem kleinen Konzert Jule von Da kennengelernt und da hat mir das Lied Eloquenz ganz gut von ihr gefallen.
Auf den ersten Blick hätte ich dich vermutlich weggeklickt. Gedacht, sie schon nicht hübsch, auch ein schönes Gesicht, auch nicht mein Typ. Doch dann ist was passiert, du hast deine Wünsche artikuliert. Du hast Gedanken formuliert mit Gefühl und Kalkül und ich fand's sweet. In Zeiten des Likens ist es schwer, sich zu entscheiden, sind vom Außen geleitet und nur noch am Swipen. Dabei ist der zweite Blick, der mich wirklich kickt. Erzähl mir von dir, komm, wir gehen noch ein Stück. Deine Eloquenz, deine Grammatik, dein Style, deine Vibes. Spüre die Tendenz zu einem Wein oder zwei, will ich fragen, ob du bleibst. Deine Intelligenz, deine Werte und die Art, wie du denkst. Ich schenke dir mein Herz, wenn du willst, denk drüber nach, ob du es einfach behältst. Ob du es einfach behältst. Ob du es einfach behältst. Plötzlich stehst du an der Bar. Wir kennen uns doch von weitem, doch noch nicht von Namen. Ich denk an deine Eloquenz und mein Herz rutscht mir ins Hemd, mir wird ganz blau. Dann tauchst du neben mir auf, du startest ein Gespräch, wir tauschen uns auf. Du erzählst von deinem Tag und was du so machst und ich steh so sehr drauf. In Zeiten des Likens ist es schwer so zu viben, einfach mal reden statt immer nur schreiben. Und es ist der zweite Blick, der mich wirklich kickt. Erzähl mir von dir, komm, wir bestellen auch einen Drink. Deine Eloquenz, deine Grammatik, dein Style, deine Vibe. Ich spüre die Tendenz zu einem Wein oder zwei, will ich fragen, ob du bleibst. Deine Intelligenz, deine Werte und die Art, wie du denkst. Ich schenke dir mein Herz, wenn du willst, denk drüber nach, ob du's einfach behältst. Ob du's einfach behält, ob du sein behält. Ich hab keinen Bock mehr auf Äußerlichkeiten, kein Bock mehr auf sinnloses Liken, kein Bock mehr auf zielloses Swipen. Ich hab keinen Bock mehr, immer noch zu schreiben. Ich hab keinen Bock mehr auf Äußerlichkeiten. Ich hab keinen Bock mehr auf sinnloses Liken. Ich hab keinen Bock mehr auf zielloses Swipen. Ich hab keinen Bock mehr, immer nur zu schreiben. Deine Eloquenz, deine Grammatik, dein Style, deine Vibes. Spüre die Tendenz zu einem Wein oder zwei, will ich fragen, ob du bleibst. Deine Intelligenz, deine Werte und die Art, wie du denkst. Ich schenke dir mein Herz, wenn du bitte denk drüber nach, ob du's einfach behältst. Ob du's einfach, ob du es einfach behältst. Ob du es einfach, ob du es einfach, ob du es einfach, ob du es einfach behältst.
Ihr habt gehört Jule Fonda mit dem Lied Eloquenz, das ich ganz süß fand. Wir machen weiter. In der ersten Stunde erwartet euch insgesamt drei Themenpunkte, einmal Kulturfragmente, Kalenderblatt und Widerstand Folge 8. Und wir starten mit der Kulturfragmente-Rubrik. Das ist sicher bekannt. Ich erzähle trotzdem noch mal ungefähr, was das für etwas ist. Und zwar wurden während des Umbaus zum Kulturquartier Schauspielhaus ganz viele verschiedene Sachen gefunden, in irgendwelchen Ritzen, unter irgendwelchen Brettern oder so. Und hauptsächlich Theaterflyer. Diese werden in dieser Rubrik beschrieben und wenn man sie sich ansehen möchte, kann man das auf der Internetseite machen. Da wird dann, das ist ein Sammelartikel mit allen mittlerweile, also auf der Internetseite sind gerade 26 Folgen, im Laufe der Tage kommt Folge 27 dazu und da kann man sich auch das Plakat ansehen, um das es gleich geht. Und zwar Folge 27, Beckett oder die Ehre Gottes.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Ich begrüße Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus und du hast jetzt wieder ein Programmheft mitgebracht für unsere Serie Kulturfragmente oder für unsere Rubrik Kulturfragmente und das Schauspiel heißt Beckett oder die Ehre Gottes.
Genau, das ist nach Jean Anouilh. Ein Schauspiel in vier Akten aus dem Französischen von Franz Geiger und wir haben auch hier wieder ein sehr schönes und auch aufwendig gestaltetes Programmheft im üblichen A5-Faltformat mit Klammerheftung, weißer Grund. Aber in dem Fall zieht sich durch das ganze Heft schon mal
so blaue, kachelähnliche Bilder.
Ja, es klingt heiß, aber es sieht halt wirklich aus wie mit Tinte gemalt. Auch so in diesen verschwimmenden Ebenen, also verwässerte Tinte, in der dann sozusagen dann Stillleben bzw. Abbildung, die höchstwahrscheinlich sich auf den Text beziehen, das Ganze illustrieren. Wir fangen an. Es gibt aus dem Prolog der Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer von 1340 bis 1400 ist der Einstieg in das Textbuch und dann gibt es aber verschiedene Abschnitte mit verschiedenen, ist das ein Fehldruck? Guck
mal. Das ist doppelt abgeheftet.
Das ist doppelt abgeheftet. Oh, sehr spannend. Also wir haben jetzt eigentlich hier gerade...
Also um das nochmal zu verdeutlichen, wir blättern die Sachen live und hier im Studio auf und diese Klammerheftung, von der wir anfangs gesprochen haben, die besteht hier nur aus Sparsamkeitsgründen, vermute ich mal aus einer Klammer in der Mitte und in der Klammermaschine gab es irgendwie eine Fehlfunktion und da sind zwei dieser Hefte ineinander geklammert. Ganz deswegen genau. Waren wir gerade so ein bisschen am Wundern. Und insgesamt ist es aber sowieso noch obendrauf so, dass in diese Klammerheftung noch ein Einlegeblatt eigentlich reingehört, wo die Schauspielerinnen und Schauspieler verzeichnet sind.
Genau.
Was eigentlich ja noch, also vom Format her und von den Schrifttypen, nicht dazu passt. Das ist dann doch noch oben drauf gesetzt worden. Ja, irgendwie also wurde zusätzlich verteilt.
Sieht auch danach aus, dass dieses Programmheft zu einem anderen Produktionszeitpunkt hergestellt wurde und dann dieses Einlageblatt wahrscheinlich dann mit der aktuellen Besetzung. Und da ist in dem Einlageblatt auch eine ganz wichtige Information, weil hierbei handelt es sich um die DDR-Erstaufführung. Und die war dann am 29. Juni 1980 und wurde von wem genau inszeniert? Das haben wir auch hier. Von Barbara Abend. Und es waren wieder eine ganze Seite voll mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die daran beteiligt waren, auch zum Teil in Doppelrollen. Aber es ist, glaube ich, wieder mal ein sehr umfangreiches Stück gewesen. In vier Akten stand irgendwo, glaube ich.
Genau,
und
ja.
Ganz wichtig, Pause nach dem zweiten Akt. Damit man mal kurz verschnaufen kann und sich auch noch mal
ein Getränk holen kann.
Und die Aufführungsrechte kommen aber von Gustav Kiepenheuer, Bühnenvertrieb GmbH Berlin-West, vertreten durch Henschel Verlag Berlin.
Vielen Dank, Beckett oder die Ehre Gottes.
On a Friday night, now the boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Pick
job.
Und mit diesen dann doch sehr modernen Klängen starten wir in unser Kalenderblatt an diesem 21. Juni. Und wie schon gesagt, wir gehen gar nicht mal so weit zurück in die Geschichte, und zwar 100 und genau ein Jahr zurück in das Jahr 1925. Kennst du dich da mit der Zeit ein bisschen aus? Könntest du mir sagen, was jetzt 1925 groß passiert ist?
Wohin geht's oder so generell?
Also, kann man sagen, generell, aber unser heutiges Kalenderblatt führt uns ins Jahr 1925 und zwar nach Tennessee, also amerikanische Südstaaten. Für die, die es nicht ganz genau wissen, so Tennessee.
Ja, ich hatte ja Geschichtswissenschaften studiert und ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Seminare nur über amerikanische Geschichte gemacht. Und 25 war irgend so ein Gerichtsding.
Genau, und um den geht's heute. Und das ist der sogenannte Scopes-Prozess von 1925. Der wird auch der Scopes-Monkey-Trial genannt.
Ah, die Monkey-Trials, ja.
Der in dem Gerichtsurteil ging es eigentlich nicht um den Affen per se, sondern es ging eigentlich, und das ist fast schon prophetisch, dass es jetzt in den Kulturfragmenten auch um die Ehre Gottes geht. Denn darum ging es auch irgendwie in dem Gerichtsprozess. Und zwar war es ein Gerichtsprozess, der auch genannt wurde Scopes v. Tennessee. Also Scopes, der Angeklagte gegen den Staat Tennessee.
Ja, wir hatten, glaube ich, mehrere Seminarstunden genau zu dem Ding.
Und mal so ein bisschen zur Einordnung. Der Prozess hat jetzt nicht am 21. Juli begonnen, sondern es war das Ende des Prozesses.
Ah ja, haben sie geschafft.
Begonnen hat der gerade mal 11 Tage vorher, am 10. Juni. Und das war wirklich der wichtigste Prozess Anfang der 20er Jahre, also Mitte der 20er Jahre. Und das Besondere ist, es war der erste Prozess, der live im Radio übertragen wurde. Also wirklich Leute hingefahren, haben haufenweise Tonstudio-Equipment aufgebaut, nur um diesen Prozess zu übertragen, was bislang noch kein einziges Mal in der amerikanischen Geschichte so passiert ist.
Mensch, so neumodische Technik. Haben die Leute dann auch wirklich zugeschaltet?
Also von dem, was wir wissen, es war jetzt nicht nur in den Radios ein Riesending, es war auch nicht nur lokal, es wurde wirklich national über diesen eigentlich, wenn man es heute betrachtet, fast schon lächerlichen Prozess berichtet. Es war wirklich ein nationales Ereignis für alle, die zugehört haben. Und das war wirklich ein riesiges Ding für die damalige Zeit. Also es gab, der gesamte Gerichtssaal musste irgendwann mal nach draußen verlagert werden, weil es so voll war und so heiß, dass sich der Gerichtssaal so aufgeheizt hatte, dass man einmal sagt, nee Leute, wir können jetzt nicht stundenlang hier in dem Raum sitzen.
Wir bauen jetzt mal ein Zelt raus und gehen nach draußen.
Im Endeffekt, der Gerichtsprozess macht einen kleinen Klassenausflug auf die Wiese vor dem Gericht und da wird der Prozess weitergeführt. Jetzt muss man ja immer fragen, ja, was ist denn der Gegenstand dieses Prozesses gewesen? Und naja, es war eigentlich ein Konflikt zwischen Kreationisten auf der einen Seite und Vertretern der Evolutionstheorie, also der Darwinschen Evolutionstheorie, der erst knapp 40 Jahre bevor dieser Prozess stattgefunden hat, erst veröffentlicht wurde von Charles Darwin. Also der Prozess war ja 1925 und Charles Darwins Theorie der Evolution ist ja in den 1880er Jahren erst publiziert worden und dann auch öffentlichkeitswirksam geworden. Also daher rühmt diese eigentlich Bedeutung des Prozesses, denn Amerika war an sich schon gespalten zwischen wirklich fundamental christlichen Sekten und Auslegung vor allen Dingen protestantischer Bewegung.
Evangelicals.
Unter anderem, ja, aber auch Presbyterianer und die ganzen kleinen Splitter-Protestantengruppen, die es in Amerika ja gibt. Und eigentlich Christen, weil es waren zu der Zeit vor allem Christen in Amerika, die gesagt haben, ja, also wir können Evolutionstheorie mit unserem Glauben vereinen, denn wir glauben jetzt nicht, dass die Bibel wortwörtlich ausgelegt werden sollte, sondern im übertragenen Sinn. Und da lässt sich ja Evolutionstheorie mit der Geschichte in Genesis irgendwo sagen, ja, die Erzählung in Genesis ist quasi die allegorische Form der Evolutionstheorie. Das heißt, wir können schon sagen, ja.
Es hat schon irgendwas mit Schöpfung zu tun.
Ist schon Schöpfungsgeschichte, wir können das ruhig machen. Und die anderen sagen,
also nee, überhaupt nicht.
Nee, wenn wir jetzt sagen, unsere Kinder lernen Evolutionstheorie in der Schule, dann werden die, sagen die erstmal, ja, die Bibel ist, stimmt nicht. Dann werden sie Agnostiker, dann werden sie Atheisten und dann fällt das Ganze für das, die, das Lehren der Evolutionstheorie würde im Endeffekt zum Zusammenfall der amerikanischen Gesellschaft führen. Also ein bisschen übertrieben an der Stelle. Mhm. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch Evolutionstheorie im Biologieunterricht gehabt. Das ist, glaube ich, in Deutschland weit verbreitet, dass man überall im Biologieunterricht ab der 7., 8. Klasse mal von Evolutionstheorie und sich so irgend so einen Baum des Lebens angeschaut hat. Aber das war zu der Zeit wirklich das Thema.
Aber es war ja auch noch relativ neu damals.
Ja, es war halt wirklich schon noch, also in der Wissenschaft war es schon so, dass die meisten Biologen gesagt haben, ja, uns überzeugt die Theorie, wir halten die für eine gute wissenschaftliche Theorie, mit der man arbeiten kann, aber es war jetzt nicht in der Öffentlichkeit noch nicht so verbreitet. Hm. Also es war wirklich schon diese, das macht diese ganze Präsenz oder diese ganze Wichtigkeit des Prozesses aus, dass es dazu geführt hat, eigentlich diesen Konflikt, den es so unterschwellig gab, wirklich ans Tageslicht mitzubringen und den wirklich richtig auf großer Bühne auszutragen. Also die Bedeutung des Prozesses kann fast gar nicht unterschätzt werden. So wichtig war die für die Öffentlichkeit.
Wurde aber auch von den Medien groß aufgebauscht, oder?
Das, da komme ich gleich darauf zu sprechen, das war sogar das Ziel des Ganzen.
Ah.
Denn man muss ein bisschen Kontext geben. Erst im März 1925 wurde der sogenannte Butler Act, also nach einem eigentlich Farmer benannt, der einen Vertreter im Repräsentantenhaus von Tennessee dazu lobbyiert hat, ein Gesetz zu schreiben, dass das Lehren der Evolutionstheorie in den staatlichen Schulen verboten sollte. Der ist dann auch durchgekommen, aber eigentlich selbst viele Politiker, die dort dafür gestimmt haben, das zu verbieten, meinten eigentlich, ja, also wir verbieten es formal, aber wir verbieten es den Lehrern jetzt nicht in der Praxis, das zu tun, denn erst wenn es durch einen Gerichtsprozess den Lehrern verboten wird, müssen sich alle Lehrer daran halten, denn jetzt gibt es ja einen Präzedenzfall, nachdem die Lehrer verurteilt werden können.
Also ist dieser Monkey Trials genau dieser Trial, dieser
genau,
Fall?
Genau, das soll eigentlich den Fall darstellen, dass das nicht nur in den Büchern steht, sondern dass sich eigentlich auch Gerichte mit diesem Prozess beschäftigen. Also dass es nicht nur in den Büchern steht, sondern auch Gerichte über diesen Prozess und über dieses Gesetz eigentlich mal abstimmen können. Das war eigentlich das Ziel des Ganzen. Und zwar, wie schon gesagt, verboten war die Lehre jeder Theorie, die die biblische Schöpfung des Menschen leugnet, in Anführungszeichen. Und damit fällt Darwins Evolutionstheorie raus, denn Darwins Evolutionstheorie kommt ohne einen Schöpfer als ersten Beweger, wie man es so gerne nennt, oder als Ursprung der Evolution komplett aus. Du kannst sagen, aus einzelligen Lebewesen haben sich mehrzellige entwickelt und durch Umwelteinflüsse und genetischen Druck und natürliche Selektion entwickeln sich verschiedene Arten, die miteinander interagieren, mit der Umwelt interagieren, bla bla bla.
Ja, da ist keine göttliche Hand mit dabei.
Da brauche ich keinen Gott, der mir sagt, ja, aus diesem Affen wird jetzt ein Mensch durch Gottes Hand und diese Menschen haben die und die Eigenschaften, das ist wirklich alles ein natürlicher Prozess, der jetzt nicht sagt, ja, ich brauche jetzt einen Gott, der mir die Vögel am Himmel und die Würmer im Boden geschaffen. Das ist wirklich, kommt ohne Gott aus. Und die, wie schon gesagt, die eigentliche Ziel des Ganzen war es, die Jugend, also das berühmte... Denk doch mal einer an die armen Kinder. Was sollen die denn machen, wenn die jetzt lernen im Unterricht, unsere Vorfahren waren jetzt nicht immer Menschen, sondern irgendwann waren die Primaten, dann irgendwann Menschenaffen und dann gab es eine lange Evolutionslinie von diesen Primaten hin zum über verschiedene Menschengatten oder Menschengattungen hin zum Menschen. Das, wenn wir das denen erzählen, dann können ja auf einmal kein moralisches Leben mehr führen, denn für ein moralisches Leben braucht man ja die Bibel und dann die Bibel auch nur wortwörtlich ausgelegt. Also das ist schon ein bisschen sehr fundamentalistische Auslegung der Bibel, die auch schon zu der Zeit nicht unumstritten war. Es gab viele Christen, die gesagt haben, ja, also wir können die Bibel nicht eins zu eins auslegen, denn dann widerlegt sich die Bibel selbst an manchen Stellen. Wir sehen eigentlich die Bibel als allegorische Lesart. Mhm. Übrigens eine Lesart, die schon in der Antike nicht unmöglich war. Es gab Augustinus, einer der berühmten Kirchenväter, der hat erst dann wirklich zum christlichen Glauben und zur Bibel gefunden, als man ihm gesagt hätte, hey, liest mal die Bibel nicht wortwörtlich, sondern versuch sie mal als Allegorie und Metaphern zu verstehen. Also es war schon in der Antike eigentlich gängig, die Bibel nicht immer wortwörtlich auszulegen.
Aber nun mal in den USA.
Ja, wenn du ein Fundamentalist bist, dann legst du das immer wortwörtlich aus. Jetzt aber die Frage, wie kam es dann eigentlich zu einem Gerichtsprozess, wenn es eigentlich bislang gar keinen gab, der jemand hätte anklagen können? Und da gab es eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, vor allen Dingen die ACLU, die American Civil Liberty Union, also die haben für Bürgerrechte, Freiheitsrechte sich eingesetzt, vor allem auch für religiöse Freiheiten. Und die haben kurz nachdem dieser Prozess oder dieses Gesetz in Kraft getreten ist, gesagt, wenn wir dieses Gesetz so akzeptieren, wie es ist, schränkt es eigentlich die Freiheit der lehrenden Person in Tennessee ein, denn es wird ihnen ja dann vom Staat vorgegeben, was sie überhaupt lehren dürfen und was nicht, und das könnte ja gegen ihre Freiheitsrechte und gegen ihre eigene theologische oder moralische Einstellung gehen. Also das war wirklich, das ist so ein bisschen der juristische
Aufhänger
des Ganzen. Und die haben den Leuten oder von den Lehrkräften in Tennessee versprochen, wenn ihr euch bereit dazu ergebt, quasi zu sagen, hey, ich habe das gemacht, ich habe im Biologieunterricht die Evolutionstheorie von Charles Darwin gelehrt, dann übernehmen wir für euch die Prozesskosten. Mhm. Also quasi, ihr habt dann kein Risiko mehr, dass ihr irgendwie für die damalige Zeit, ich glaube, die haben $500 an Prozesskosten Beihilfe versprochen, was ein bisschen, wenn du dir heute amerikanische Fälle vorführst, das sind $500 einfach gar nichts.
Aber damals war ja die Währung ganz anders.
Da war wirklich, also ich glaube, er wurde, ein bisschen Spoiler, er wurde am Ende des Prozesses für $100 verklagt, also auf $100 verklagt, die er dann zahlen müsste. Aha. Das wären heute 1.900 noch was Dollar, also $500 wären dann ungefähr 10.000, so Pi mal Daumen. Ja. Aber selbst da würdest du heutzutage mit $10.000 nicht wirklich weit kommen. Dann gab es dann noch eine andere Gruppe, die sich mit dieser ACLU, also mit diesen Bürgerrechts-, Freiheitsrechtsvertretern zusammengeschlossen haben. Und das waren Geschäftsleute aus Dayton, Tennessee, die gemeint haben, wenn wir diesen Prozess in unsere Stadt holen, dann haben wir ja haufenweise Publicity und Leute merken einfach, hey, da gibt es diese Stadt in Tennessee, die sieht ja ganz hübsch aus.
Boah, lass uns da mal hinfahren. Genau, da war mal ein Gerichtsprozess.
Genau, die wollten durch diesen Prozess, wo sie schon meinten, ja, wenn das so hochkocht und unglaublich viel mediale Präsenz hier ist, dann wird das die lokale Wirtschaft ankurbeln. Also die waren jetzt nicht, wir finden das Gesetz kacke. Die haben eigentlich, wie man es quasi aus Cartoons kennt,
Kapitalismus.
Die haben gesehen, da könnte was Kontroverses sein, bei denen sind die Dollar-Symbole in die Augen geschossen und dachten, ja, jetzt können wir richtig Asche machen. Und die haben dann sogar einen Lehrer gefunden, den John Thomas Scopes, nach dem der Prozess dann auch benannt ist.
Scopes versus Tennessee.
Genau, der war erst 24, also der war extrem jung. Und der war Sportlehrer und hat in Vertretung Biologieunterricht. Also der war,
das ist wirklich,
also der war nicht mal Biologielehrer, der hat einfach nur vertretend für jemand anderen Biologieunterricht gemacht.
Und da hat er einfach aus dem Lehrbuch vorgelesen.
Genau, und das war nämlich das Ding, in Tennessee waren die Lehrer dazu verpflichtet, Biologiebücher zu benutzen, in dem die Evolutionstheorie selbst als wahr oder als lehrbare Meinung drin stand. Also rein theoretisch, jeder Lehrer, der in Tennessee in dem Jahr Biologie unterrichtet hat und diese vom Staat vorgeführten, angewandten Bücher benutzt hat, hat sich automatisch gegen dieses Gesetz verstoßen, weil sie halt dieses Lehrbuch benutzen mussten.
Ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen konstruiert.
Ja, vor allen Dingen Thomas Scopes wusste gar nicht selbst, ob er die Evolutionstheorie durchgenommen hat. Und er musste wirklich seine Schüler, die bei denen er unterrichtet hatte, musste er sagen, hey, sagt mal aus, bevor der Prozess losgeht, ich hätte Evolutionstheorie unterrichtet. Dann gab es auch schon Artikel dann in der lokalen Zeitung, die eigentlich schon gesagt haben, ja, also die Schüler sind sich nicht ganz sicher, ob er das gemacht hat. Er selbst, also der Angeklagte, ist sich selbst nicht ganz sicher, ob er das gemacht hat. Also das war wirklich sehr konstruiert, den Fall, um halt dieses Gesetz, was viele dachten, das wäre unkonstitutionell, da es in die Freiheitsrechte der Lehrer eingreift. Es wusste eigentlich gar niemand, ob er wirklich das unterrichtet hat. Das ist ein bisschen das Lustige daran. Selbst der Angeklagte wusste nicht mehr, ob er das getan hat, was ihm die Anklage vorgeworfen hat.
Wie lief denn jetzt der Prozess ab?
Sehr, sehr brisant. Allein schon dadurch, dass in der Anklage ein dreimaliger US-Präsidentschaftskandidat drin war, der auch ehemaliger Außenminister war. Der war aber auch unglaublich fundamentalistisch. Also der war wirklich christlicher Fundamentalist, wie es geht. Und er sah halt auch, wie viele die Evolutionstheorie als Bedrohung für die nationale Moral. Und wir können doch jetzt nicht Evolutionstheorie unterrichten. Das versaut uns unsere gesamte Kindheit. Und in der Verteidigung saß Clarence Darrow, der war wirklich einer der berühmtesten US-Strafverteidiger und selbst Agnostiker. Das Lustige war nur, derjenige, der die Anklage geführt hat, der hat selbst, so habe ich es eben nochmal nachgelesen, 36 Jahre lang an keinem Prozess dran teilgenommen. Also er war eigentlich ausgebildeter Anwalt und hat selber 36 Jahre lang nicht vor Gericht gestanden. Also
hat er im Büro gesessen oder was?
Ne, der war halt dann Politiker ist er geworden.
Ach so, stimmt.
Und hat dann halt 36 Jahre lang nicht an irgendwelchen Gerichtsprozessen dran teilgenommen. Also es war wirklich...
Ach, das verlernt man doch nicht.
Ja, und das Lustige ist, dieser Clarence Darrow, der selbst der berühmteste Strafverteidiger im ganzen Land war, der hat sich bereit erklärt, das Ganze unentgeltlich zu machen. Also der war wirklich, der war für die Sache da. Der hat nicht gesagt, ich bin hier da, um Geld zu machen, wie halt die Geschäftsleute oder die ACLU, die sagte, wir wollen das Gesetz wegmachen. Der hat einfach gesagt, ich glaube halt nicht, dass wir das machen sollten. Ich verlange dafür keinen Cent. Ich mache das umsonst.
Ich habe den Eindruck, er ist als Einziger da, der es wirklich gefühlt hat.
Ja, also der war wirklich, der war nur für die Sache da. Und jetzt mal ein bisschen zu beschreiben, wie der Prozess abgelaufen ist. Es fing halt eigentlich als ganz normaler Prozess an. Also man trifft sich erstmal zu Vorberatungen, zu Vorgesprächen. Und erst als dieser Prozess richtig losging und dann langsam Medienvertreter darauf aufmerksam geworden ist, was das für ein brisanter Fall ist, weil die Debatte über Evolutionstheorie hat halt schon längere Zeit in Amerika getobt, würde ich schon fast sagen. Und dann haben sie mitgekriegt, hey, da in diesem,
jetzt passiert was.
Jetzt in diesem Cuff in Tennessee wird irgendwas gemacht. Und über die Zeit sind wirklich haufenweise Medienvertreter reingegangen, dass wirklich der Gerichtssaal, der wirklich, wenn du es dir vorstellst, über zwei Ebenen ging das. Du hast in der ersten Ebene saß die Anwälte der beiden Seiten, der Richter saß vorne, dann hast du eine Jury, die an der Seite sitzt und dann noch der Besucherraum komplett voll und in der nächsten Etage oben drüber war quasi wie so eine Art Empore oder quasi wie so im Theater, so eine Sitzsäle und die war auch noch brechend voll und das im Hochsommer.
Oh, da sind die Leute locker abgeklappt.
Und nicht nur der Gerichtssaal war brechend voll, in der gesamten Stadt waren Leute, die was verkaufen wollten, es waren durch Lande ziehende Prediger waren da, es gab Leute, die sind mit trainierten Affen dahin gegangen und haben sich Kunststücke gemacht, daher kommt dieses berühmte Scopes Monkey Trial, daher kommt das, die haben Da haben Äffchen Sachen gemacht, die haben ein bisschen getanzt, ein bisschen was aufgeführt. Mhm. Leute haben Affenplüschtiere irgendwann verkauft. Also es war wirklich ein riesiger Rummel in der Stadt. Und das war eigentlich das Medienrevolutionäre daran, dass dieser Bericht oder dieser ganze Prozess nicht nur im Nachhinein in den quasi in den Zeitungen aufgenommen wurde. Da haben sie extra Telegram-Linien oder wirklich riesige Masten extra nur dafür gespannt.
Also hatten die Kapitalisten in, wie hieß es, Kaff?
Dayton.
Dayton, hatten sie recht, da ist tatsächlich dann was abgegangen.
Und es wurden extra über Radioaufnahmen, haben die halt über diese Walz, diese Wachsrollen haben sie aufgenommen und das per Eilpost wohin geschickt, um das dann halt mehr oder weniger live zu übertragen. Das war wirklich ein riesiges Medienspektakel. Mhm. Und der Höhepunkt des Ganzen war, dass Darrow als quasi den Brian, die beiden Seiten, also die Anklage und die Verteidigung, haben sich quasi, hat er die Ankläger in den Zeugenstand berufen und ihn über seine eigene Bibelauslegung befragt. Also es war wirklich ein Spektakel, das eigentlich, weil das war ja unüblich, dass du als selbst als Zeugen oder als Sachverständigen jemanden aus der Anklage nimmst. Das war halt auch nur dem geschuldet, dass der Richter, der wahrscheinlich auch fundamentalistisch eingestellt war, die wissenschaftlichen Sachverständigen der Verteidigung nicht akzeptiert hat und die nur irgendwelche Berichte einsenden durften. Also die durften nicht vor Gericht aussagen, sondern die durften einfach nur sich quasi schriftlich zu Wort melden und durften nicht vor der Jury, die dann entscheiden musste, sagen, was eigentlich der Fall ist. Also das war wirklich ein wilder Prozess. Urteil des Ganzen war, dass dann, nachdem der Prozess quasi formal zu einem Ende kam und sich die Geschworenen zurückziehen mussten oder konnten, war das Urteil, stand nach ungefähr 9 Minuten fest und er wurde schuldig gesprochen und als Strafe musste er $100 als Geldstrafe bezahlen.
Ah ja, das wurde dann aber dann von dieser Organisation übernommen.
Das wurde dann übernommen in einem das, was eigentlich die Verteidigung nicht wollte, dass das Urteil aufgehoben wurde, weil dann kann man dagegen keinen Widerspruch einsetzen und zur nächsten höheren Instanz gehen, wurde dann nämlich irgendwann festgestellt, dass es in dem Prozess zu formalen Fehlern kam.
Ach, das hätte ich mir gar nicht denken können.
Und dann das Urteil aufgehoben wurde.
Ah.
Aber es war dann halt klar, dass man in Tennessee nichts unterrichten durfte, was halt gegen die biblische Auslegung der Schöpfungsgeschichte sprechen durfte. Aber das Urteil gegen Scopes wurde selbst formal gesehen aufgehoben. Also er wurde dann mehr oder weniger wieder als unschuldig in dem Falle berufen. Und der mehr oder weniger prominenteste Mitglied der Anklage, Brian, ist selbst mehr oder weniger kurze Zeit, nachdem der Prozess zu Ende war, ist er im Schlaf gestorben.
Oh.
Und ich glaube, es war Darrow, aber ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, der meinte, we killed the son of a bitch.
Oh.
Dass quasi der Prozess so anstrengend für ihn war, dass er an Erschöpfung gestorben ist.
Oh Mann, tja, aber man musste es ja unbedingt machen.
Ja, und eigentlich das, was dann passiert ist, dass die Kreationisten in diesem Prozess gewonnen haben, war aber genau in der öffentlichen Meinung genau das Gegenteil.
Genau, das hatte ich auch im Kopf aus meinem Seminar.
Dass die quasi als rückständige Hinterwäldler dargestellt wurden und dass die eigentlich komplett in der Welt zurückgefallen sind, dass kein normaler Mensch kann an Kreationismus glauben.
Ja, weil die religiöse Rechte, die wurde dann erst später wieder stark. Also die war nach diesem Trial so ein bisschen weg von der Fläche und hat dann aber später erst mit dem Einsatz von TV-Technik sehr stark an Einfluss gewonnen.
Man muss immer nur sagen, dass obwohl das so ein bisschen lächerlich gemacht wurde, wurden Schulbücher in der Biologie bis in die 50er Jahre noch quasi zensiert von den Verlagen selbst, nicht von denen, die das Gesetz gemacht haben. Und der Butler Act, der das Ganze hier angestoßen hat, der blieb bis 1967 formal in den Büchern und wurde erst 1968 vom US Supreme Court als verfassungswidrig eingestuft. Also ist es so ein bisschen, ja, die Kreationisten waren eigentlich dann so ein bisschen lächerlich gemacht worden, aber sie hatten dann doch schon irgendwo Erfolg mit dem, was sie eigentlich hatten. Und zwar Evolutionstheorie gehört nicht in den Schulunterricht.
Mhm.
Und gilt so ein bisschen als der Urknall der amerikanischen Kulturkriege, also der Culture Wars, wie man sie auch heute kennt, mit wer darf was sagen, wer hat im kulturellen Raum die Vormacht. Also das geht wirklich bis in den 1925 stattfindenden Scopes-Prozess. Das ist quasi der Ursprung dessen, was wir heute auch noch sehen mit Trump und der MAGA-Bewegung, die diesen ganzen Kulturkampf in Amerika führen. Das ist wirklich die Ursprungsgeschichte des Ganzen.
Der Gerichtsprozess kam heute vor 101 Jahren
zu einem Ende. Mit einer Beratung, die gerade mal 9 Minuten gedauert hat von der Jury selbst. Also,
ja, ich würde sagen, da waren die sich lange vorher an Tag 1 des Prozesses schon einig.
Da würde ich schon sagen, die waren dann irgendwo schon sich selbst sehr, sehr einig. Und wir machen jetzt weiter und ich bin mir nicht ganz sicher, wann das Lied hier aufgenommen wurde, und zwar von Woody Guthrie, This Land Is Your Land.
Nein.
This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
call anything that you can. And I watched you under the spotlight, swaying like a moving tide. I don't know anymore who lives till the stars burn out and collide. But I
Ihr habt die Klänge gehört von Paper Kites Red Light. Das Lied wurde mir empfohlen von unserer neuen Praktikantin Annabelle. Wir gehen jetzt weiter. Wir haben ungefähr die erste Stunde schon fast geschafft. Und da reiht sich noch eine neue Folge von Widerstand ein. 12 Hörgeschichten widmen sich Menschen, die sich in Thüringen dem Nationalsozialismus widersetzten, trotz Überwachung, Repressionen und existenzieller Bedrohung. Das ist ein Projekt mit 12 Geschichten. Wir hören heute Folge 8 zum Thema Zella Melis. Und wer das aber interessant findet, der kann sich mal in den Zug setzen, heute oder morgen oder am Wochenende, und nach Weimar fahren. Dort gibt es nämlich eine projektbegleitende Installation bis zum 18. Oktober im Boris Romanesco-Saal des Museums für Zwangsarbeit. Also halt beim Atrium. Da kann man auch gleich noch shoppen gehen. Danach, wenn man sich danach fühlt. Und sich da nochmal weiter damit befassen. Folge 8, Zella Melis.
Zella Melis. Papa Fritz und Mama Elsa.
1942 werden die 15-jährigen Ukrainerinnen Lida Dainella und Anna Bulyaka aus Solothurn-Noscha nach Zella Melis verschleppt. Sie müssen in der Präzisionswerkzeug- und Maschinenfabrik Röhm Zwangsarbeit leisten. Untergebracht sind sie im größten Lager der Stadt, auf der Bäckerwiese. Anna Bulyaka erinnert sich später:
Es war im Oktober 1942, als man mich, wie auch andere ukrainische Mädchen, nach Zella Melis verschleppt hat. Bis Sommer 1943 hat man uns unter Bewachung zur Arbeit geführt. Arbeiten mussten wir von 6 Uhr morgens bis 7 abends. Zu essen gab es nur eine dünne Gemüsesuppe und zweimal in der Woche je 1 Kilo Brot.
Etwa ein Jahr nach ihrer Verschleppung schließen die Mädchen Bekanntschaft mit einer Familie aus Zella Melis. Aus dieser Begegnung entwickelt sich innerhalb kurzer Zeit eine enge Verbindung.
Als uns im Sommer 1943 erlaubt wurde, aus dem Lager in die Stadt zu gehen, sind wir sonntags ausgegangen, um irgendwo Arbeit zu finden und uns ein Stück Brot zu verdienen. Aber kein Mensch hat uns Arbeit gegeben. Traurig kehrten wir zurück. Wir sind die Straße entlang gegangen, die am Rande des Waldes lag. Vor einem Haus, wie es sich später herausstellte, das von Fritz Wolf, sahen wir eine Frau. Wir fragten auch sie nach Arbeit. Sie schaute uns an, dann rief sie ihren Mann. Er lud uns ins Haus ein. Wir waren sehr erstaunt, als er uns in die Stube brachte und an den Tisch setzte, wo die ganze Familie saß. Sie gaben uns zu essen. Noch erstaunter waren wir, als der Genosse Fritz Wolf zu uns sagte, dass wir nochmal zum Mittagessen kommen sollen und um dabei zu helfen, Holz aus dem Wald zu holen.
Für Anna und Lida wird die Familie Wolf zu einer Ersatzfamilie. Jeden Sonntag kommen sie zu Besuch. 1943 schreibt die inzwischen 16-jährige Anna Boljaka im Lager einen Brief an die Familie Wolf.
Man hat mich in dieses fremde Land gebracht. Von einem verfluchten Geschick bin ich nach Zella Melis verbannt, wie in einen Totenkäfig zwischen hohen dunklen Bergen. So zerstörte man mein junges Leben, getrennt von meiner leiblichen Mutter. Nun bin ich hier in Zella Melis einer zweiten Mutter begegnet, die mit mir fühlt, mir Liebes erweist und mich wie ihre Tochter behandelt.
Die Wolfs sind bereits seit der Weimarer Republik als Kommunisten bekannt. Während der NS-Zeit sind sie deshalb immer wieder Schikanen ausgesetzt. Besonders stark trifft es Fritz Wolf. Zwar bleibt er von den ersten großen Verhaftungswellen verschont, denen viele seiner politischen Weggefährten und Gefährtinnen zum Opfer fallen. Er erhält jedoch mehrfach willkürliche Berufsverbote. Diese umgeht er, indem er sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt. Trotz der Umstände beteiligt sich Fritz Wolf weiterhin am kommunistischen Widerstand. Er ist Teil des Netzwerks der Neubauer Poser-Gruppe, die vor allem in Thüringen, aber auch darüber hinaus aktiv ist. Die Gruppe verbreitet Flugblätter und Aufklärungsschriften.
Später machte uns Fritz mit seinen Freunden bekannt. Hier hörten wir Radio Moskau und das brachte uns viel Freude. Wir verstanden, dass Fritz Wolf und seine Freunde einer illegalen Organisation angehören. Die Mitglieder dieser Organisation halfen den Familien von durch die Gestapo Eingesperrten. Sie half auch uns Verschleppten aus der Sowjetunion.
Ab November 1943 werden Lida Dejnela und Anna Boljaka selbst in das Netzwerk der Neubauer Poser-Gruppe eingebunden. Im Zwangsarbeiterlager erläutern sie Frontmeldungen, übersetzen Radioberichte und verbreiten Flugblätter.
Drei Jahre dauert nun schon der Krieg gegen die UdSSR. Auf beiden Seiten sind Ströme von Blut geflossen und die Völker leiden unter dem beispiellosen Krieg, der vom deutschen Faschismus begonnen wurde. Denkt immer daran, dass ihr als Arbeiter in der Rüstungsindustrie gezwungen seid, gegen eure sozialistische Heimat zu handeln. Deshalb müsst ihr versuchen, so wenig wie möglich zu arbeiten. Die revolutionäre Arbeiterklasse Deutschlands fühlt sich mit allen Arbeitern brüderlich verbunden. Wo wir auch immer gegen die Faschisten Widerstand leisten können, tun wir es gemeinsam. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
...1944 wird Fritz Wolf denunziert und wegen seiner Arbeit im Widerstand von der Gestapo verhaftet. Einen Zusammenhang mit dem Kontakt zu den ukrainischen Mädchen scheint es nicht zu geben. Fritz Wolf wird im Zuchthaus unter Marsfeld interniert. Als die beiden ukrainischen Mädchen von der Verhaftung erfahren, versuchen sie im Zwangsarbeiterlager Geld zu sammeln. Das Verhältnis dreht sich um. Anna und Lida, die vorher selbst auf Hilfe angewiesen waren, werden nun zu Unterstützerinnen der Familie Wolf. Im April 1945 besetzen schließlich amerikanische Truppen Zella Melis und befreien das Lager. Etwa zu dieser Zeit kehrt auch Fritz Wolf zurück. Es gelang ihm, während einer Verlegung aus Untermaßfeld zu fliehen und sich bis nach Zella Melis durchzuschlagen.
Als Fritz Wolf zurückkam, war er sehr abgemagert. Er konnte kaum auf den Beinen stehen. Nur Knochen. Aber trotzdem ist er sofort an die Arbeit für ein neues Deutschland gegangen.
Am 1. Mai organisieren die befreiten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter auf der Bäckerwiese eine Feier. Eingeladen ist auch die Familie Wolf. Kurz nach der Feier kehren Lida und Anna in ihre Heimat zurück. Viele Jahre später veröffentlicht das Freie Wort in der DDR einen Beitrag von Fritz Wolf, in dem er auch von Anna und Lida erzählt. 1967 greift die sowjetische Zeitung Krimskaja Prawda die Geschichte auf. Auch Anna liest den Bericht. Am 2. April 1968 schreibt sie an die Familie Wolf:
Guten Tag, ihr, meine unvergesslichen Freunde, die ich euch immer genannt habe. Papa Fritz und Mama Elsa und Schwester Carla. Ich bin sehr froh, dass ihr uns auch bis zu dieser Stunde nicht vergessen habt. Lieber Papa, teilen Sie mir mit, wie Sie leben und auch wie es Mama geht? Wer von eurer Parteigruppe ist noch am Leben? Sicher hat Deutschland meine ganze Gesundheit gefressen, aber sonst ist das Leben bei uns sehr gut.
Anna Buljaka kann aufgrund einer chronischen Erkrankung nicht mehr nach Zella Melis reisen. Lida jedoch besucht die DDR im Jahr 1969. Auf einem Pressefest der Zeitung Freies Wort kommt es nach 24 Jahren zum Wiedersehen mit der Familie Wolf. Ein Foto dokumentiert den Moment. Zu sehen sind Fritz Wolf und Lida, wie sie sich herzlich umarmen.
Das war Folge 8 von Widerstand, die uns heute nach Zella Melis geführt hat. Wer die anderen 7 Episoden noch sich nachhören will, kann das gerne bei uns auf der Seite radio-frei.de tun. Und wer das gerne in einer Live-Installation als projektbegleitendes Installation sehen will, der kann noch bis zum 18. Oktober 2026 in den Romanesco-Saal des Museums für Zwangsarbeit in Weimar gehen. Wir machen jetzt weiter mit einem fast schon sehr harten musikalischen Bruch. Und zwar hat mich ein Musikwunsch erreicht, und zwar Italo-Disco, ich würde sagen aus den 70ern. Und wir machen weiter mit Spacer Woman von Charlie.